So, Servus und Habitere da draußen zu einer neuen Folge Viva la Mufilusion Podcast. Ich bin der Mike und ich bin nicht alleine. Ich habe den Corby dabei. Grüß dich.
Hi Mike. Oh, heute ist wieder eine besondere Folge, oder?
Absolut, absolut. Wir machen nämlich weiter mit unserer John Carpenter-Reihe, die wir mir zwar schon kontinuierlich weiterführen. Und reden wir diesmal über
The Mouth of Sadness.
Also die The Sadness.
Oder? Madness.
Oh, das geht schon mal gut los. Hast du schon solche? Liest du Sutter Kane, Corby?
Ach Gott. Also der Film heißt, ich habe es ja so oder so falsch ausgesprochen, der Film heißt In the Mouth of Madness.
Genau.
Und auf Deutsch Die Mächte des Wahnsinns.
Mhm.
Ich habe gerne mal vorab eine Frage, warum hast du dir diesen Film ausgesucht? Weil irgendwie gehen wir ja überhaupt nicht nach einem bestimmten Schema vor bei unserer John Carpenter-Reihe.
Ach, das passt doch zu uns.
Ach so.
Ich habe nur noch, weil dein Ding im Kopf da deine Carpenter-Box test hast, dann habe ich mir gedacht, über was haben wir noch nicht geredet? Und momentan ist die Welt ja am Abgrund, alles ist krank, die Politik spielt verrückt und man kann schon ein paar Parallelen ziehen zum Ende der Welt. Und was fällt einem da besser ein wie John Carpenter, Sutter Kane, Lovecraft, Stephen King? Dann reden wir doch über die Mächte des Wahnsinns.
Also du hast schon recht, das ist tatsächlich dann sehr passend, ja. Und natürlich habe ich den Film vorher noch nie gesehen.
Oh cool, das war jetzt meine nächste Frage gewesen.
Ich muss ja sagen, ich habe insgesamt festgestellt, dass ich vom großartigen Sam Neill, der wirklich hier drin wieder hervorragend Schauspieler hat, wir kennen und lieben ihn natürlich alle aus Jurassic Park.
Absolut.
Ich kenne fast keine Filme mit dem.
Er ist ja auch in sehr viel sperrige Sachen dabei. Also er ist ja nicht nur so dieser, nur so der Blockbuster-Schauspieler, sondern wenn du schaust, der hat er in die Anfang der 80er in diesem Possession mitgespielt zum Beispiel. Kennst du den?
Nein.
Ein schwer problematischer Film. Richtig geil, so erst einmal antun. Und der fühlt sich halt da auch wohl. Also wenn du da wegen dieser Filmografie für ihn durchschaust, er war sich am Anfang für nichts zu blöd. Er hat ganz schön angeeckt auch mit seinen Rollen. Und ist auch dem Horror-Genre immer wieder treu geblieben, auch eben mit Event Horizon natürlich und so. Und ich mag ihn auch total gern. Also Sam Neill einfach. Ich finde ihn auch oftmals in seine Rollen total unsympathisch. Wo es ihn aber schon wieder cool macht, weil er das immer geil rüberbringt. Ich finde ihn zum Beispiel jetzt bei Die Mächte des Wahnsinns mega unsympathisch.
Ja, also das ist ja seiner Rolle geschuldet. Also
richtig.
Und mit der Rolle meine ich, wenn du mir jetzt fragst, Corby, um was geht's denn in Die Mächte des Wahnsinns, dann würde ich sagen, es geht um einen Versicherungsdetektiv, der einfach von seiner Arbeit auf oder eingeholt wird und dann langsam des Wahnsinns erliegt.
Richtig. Also wenn ich jetzt gefragt hätte ich genau diese Antwort erwartet, hast du gut gemacht.
Ja.
Und was muss er denn machen, der Sam Neill? Was muss er denn finden?
Also er ist tatsächlich Versicherungsdetektiv.
Ja, richtig.
Und er wird beauftragt, dass er den Bestseller-Autor
Stephen King. Entschuldigung.
Ich weiß, also die ganze Zeit habe ich mir gedacht, ja Kim, das ist doch ein Anspieler von Stephen King. Und
absolut.
Dann bringen die sogar im Vergleich zum Stephen King in den Film. Und dann denkt man sich, jetzt bin ich überfordert. Auf jeden Fall, der Bestseller-Autor Sutter Kane schreibt, wie wir jetzt gerade die Referenz zum Stephen King gebracht haben, lauter Horrorbücher. Und das sind Bestseller und das ist praktisch der fucking Autor überhaupt, weil sobald die Leute diese Bücher lesen, werden die selber leicht paranoid und eben wahnsinnig. Und der verschwindet auf einmal, was natürlich ein bisschen scheiße ist, weil er hat so die ganze Zeit sein neuestes Werk angekündigt, In the Mouth of Madness, beziehungsweise eben die Mächte des Wahnsinns. Jetzt hat der Herausgeber ein Problem, weil wir alle kennen es aus der Businesswelt, hier schon groß was angekündigt, ich habe aber nichts, was ich da vertreiben kann. Also prüfe ich jetzt erstmal bei der Versicherung, kriege ich dafür Kohle.
Genau.
Und der Sam Neill, der im Film übrigens John Trent heißt, der muss eben herausfinden, was da passiert ist. Und er sagt erst einmal, ja, ich glaube nicht, dass der verschwunden ist, ich finde den schon.
Genau, weil er ein ziemlicher Fuchs ist.
Genau.
Und desto mehr, dass er sich quasi mit der ganzen Materie beschäftigt, desto mehr zirkt er das in so Geschehnisse, die sich auf einmal verselbstständigen und die er dann in den Arsch speisen.
Ja, genau. Er kriegt nämlich dann nur die gute, so, und da weiß ich jetzt leider nicht, wie ihr Charakter heißt, die Julie Carmen mit.
Das weiß ich auch immer nie.
Ah, Linda heißt die, oder? Kann das sein? Ja, genau. Die Linda Stiles soll ihn begleiten. Das ist nämlich mehr oder weniger die Managerin, mehr, die sich um diesen Sutter Kane kümmert.
Ja, die gehört zu dem Verlag quasi, gell?
Genau. Und deswegen sagt der Verlag, Versicherungsdantler, nimm die gute Dame mit. Ja. Die kennt sie da bestimmt aus. Und so gehen die beiden auf ein Abenteuer. Für die ganze Familie nicht, weil der John Carpenter ist ja dafür bekannt, dass er die eine oder andere Szene dreht, die ein bisschen unangenehm wirkt. Und da beginnt der Film schon echt unangenehm zu werden. Und vor allem, er wird immer abgedrehter. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen das Problem, das der Film hat.
Wo ist halt der Problem?
Ja, also zumindest, er hat mich immer wieder verloren, wo ich mir dann gedacht habe, hä, was ist jetzt das? Also irgendwie haben wir mir jetzt gerade nicht ein paar Szenen übersprungen. Und da bist jetzt du wieder der Filmexperte. Gibt's von diesem Film verschiedene Fassungen? Habe jetzt ich, weil ich mir den auf Prime ausgeliehen habe, irgendwas verpasst?
Ja, da gibt's nur diese eine, auch keine geschnittene oder ungeschnittene Fassung, da habe ich später nur Anekdote dazu. Aber nein, also das war schon das. Du kriegst keinen Director's Cut, der dir mehr erklärt oder so.
Ja, okay, dann habe ich wahrscheinlich nebenbei irgendwas anderes gemacht, weil
also ab und zu eingeschaut, oder?
Ja, vermutlich. Ja. Ab und zu hat er mich ein bisschen verloren, wobei das Sam Neill mit seinem großartigen Schauspiel halt immer wieder einfängt. Also der wartet praktisch auf die, nimmt die wieder bei der Hand und sagt, jetzt komm mit.
Ja, das bin nicht lang, Kirby, auf geht's.
Genau, jetzt gehen wir in die nächste Szene und finden heraus, was da eigentlich los ist.
Okay. Bist du mit deiner Erklärung vor der Story fertig oder möchtest du nur weiter ausführen?
Schon lang, ich war jetzt zum Fazit übergegangen.
So, ja, passt. Schön, dass wir geredet haben. Bis zum nächsten Mal beim Besten. Also, mal ganz vor Anfang an, Quabi. Das Lied am Anfang. Das ist der Carpenter-Style. Wenn du sagst, du, Carpenter ist ja immer bekannt für seine Soundtracks und so. Hast du schon auf was gefreut, auf eine coole Nummer oder irgendwas? Oder hast du gesagt, hey, mal schauen, was der Vorspann macht? Oder hast du einfach gesagt, ja, ist so wie immer? Oder hat die jetzt nicht vom Hocker gerissen?
Ich habe erst nicht geglaubt, dass das vom John Carpenter ist. Also ich habe dann danach, ja, ich hab dann danach nochmal recherchiert, weil ich glaube, ganz am Anfang von dem Lied kennt man ja schon diese gewohnten Synthesizer-Sounds, die er so liebt. Ja. Und dann auf einmal wird es voll rockig. Also ich habe mich abgeholt gefühlt. Ich habe mir gedacht, okay, cool.
Geile Nummer, gell?
Ja. Ja. Aber wie schon gesagt, ich habe dann danach extra nochmal nachschauen müssen, ob das wirklich aus den Federn von John Carpenter stammt. Ja.
Hast du, ich habe das nämlich einmal gehört, und zwar wollte ja der Carpenter für den Vorspann ja eigentlich Metallica haben mit Enter Sandman. Und der Film, ich glaube, der hat jetzt 14 Millionen Budget gekostet und das hätte quasi das Budget überschritten. Und so hat er gesagt, okay, er macht jetzt da so was Ähnliches einfach. Und ich lebe ja mit dem Film schon ewig. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, ich habe blitzbewegt zurückgerechnet. Ich glaube, da war ich 12 oder so, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Und da habe ich mir gedacht, das ist Metallica. Und habe das immer irgendwie im Kopf zusammengewürfelt. Und als ich dann den Film Jahre später wieder mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh Gott, das ist ja gar nicht Metallica. Aber für mich war dieser Vorspann immer in Verbindung mit Metallica. Weil auch dieses am Anfang, dieses Synthesizer-Klänge, es klingt ja schon ein bisschen so, also ich bin jetzt gerade nicht so der große Musikexperte, aber so Parallelen zu Enter Sandman finde ich es auf jeden Fall da.
Ja, jetzt musst du es sagst, definitiv, aber hier jetzt nicht die Synthesizer da irgendwie gesehen, sondern tatsächlich der Takt.
Ja. Es ist für mich schon eins für die Highlights. Das war also ein Ding, wo ich als Kind dann öfters mit zurückgespult habe und hab mir es gleich nochmal angeschaut, weil ich das Lied so geil fand. Und dann auch noch dieses dynamische Bild, wo da quasi die Bücher gedruckt und gebunden werden und so, das fand ich mal geil. Sehr schön. Und dann auch diese 90er-Atmosphäre. Sehr schön. Die haben erst vor kurzem diese Doku angeschaut, In Search of Darkness. Da geht es quasi um die Horrorfilme von 1990 bis 1994. Und man hat ja immer so die 90er so als dieses Jahrzehnt im Kopf, als das schwache Horrorfilmjahrzehnt. Aber wenn du dann das einmal anschaust, was die auf 6 Stunden dieser Doku an coole 90er-Horrorfilme raushauen, sagst ja, das ist vielleicht ein wenig ein Vorurteil, Freunde. Es ist zwar nicht mehr ganz so locker flockig wie in die 80er. Die 90er waren ein bisschen mehr dekonstruierend, wo wir ja bei dem Film auch wieder sind. Und das fand ich super. Also diese Atmosphäre vor dem Film, total toll, hat mich wieder sofort bei die Eier gehabt.
Ey, ich gebe da absolut recht. Also das vorhin hat jetzt nicht geheißen, dass er mir überhaupt nicht gefallen hat.
Nein, ist ja cool. Ich finde ja gut, wenn du da jetzt ein paar so Eckpunkte hast. Das ist ja schön. Finde ich super.
Sondern ich hätte mir eigentlich noch viel mehr gewünscht. Also für mich ist der Film zu kurz. In meinen Augen fehlt da ein riesiges Stück und ich hätte noch viel mehr von dieser Welt sehen wollen.
Okay.
Also, das, was jetzt ich vorhin erklärt habe, das ist mehr oder weniger ja schon ein paar Schritte weiter voran. Man sieht anfangs bei dem Film, wie er in der Psychiatrie landet und da eben dann jemanden anderem, ich weiß leider nicht mehr genau, was der für eine Rolle gehabt hat, also warum der den interviewt hat.
Dieser Oberpsychiater da quasi, oder?
Da war dieser Oberpsychiater.
Der Oberchief.
Okay, der Doktor ist halt dann gekommen und hat ihn interviewt. Ja. Und da verzeiht er eben dann die Geschichte.
David Warner war das, den ist ja ein bekanntes Gesicht.
Ja.
Genau.
Wo es dann eben auf das besagte Abenteuer gehen, da treffen sie natürlich dann irgendwann, weil du hast ja vorhin schon gesagt, Lovecraft-Elemente auch auf ein paar Monster und das ist mein absolutes Highlight in dem Film. Also okay. Diese Monster, die die da kreiert haben und wie geil das ausschaut, weil es ist einfach kein CGI.
Ja.
Es sind einfach wieder richtig geile Puppen und das ist mega cool.
Und da warst du ja dann schon wieder beim Vorspann, wenn es dann liest, Special Makeup Effects bei KNB, dann weißt du eigentlich schon, was los ist. Dann ist irgendwas dabei, wo du sagst, ja, da werden diese Männer gerufen, wenn es richtig geil werden muss. Und sie haben da wirklich diese Effekte, muss ich absolut beipflichten, sehr geil umgesetzt, auf jeden Fall.
Und sieht man leider zu wenig. Also da. Ja,
vor allem gegen Ende dann.
Ja.
Wobei, ich verstehe die. Aber wenn du mit diesen Stories ein bisschen vom H.P. Lovecraft ein bisschen auseinandergesetzt hast, hättest, dann kommt dir das wieder so vor, dass du sagst, ja, okay, es ist so. Es ist so, beim Lovecraft wird ja immer alles sehr vage gehalten. Die ganzen Beschreibungen, bestimmte Sachen, wie es zu irgendwas kommt, bestimmte Sachen werden einfach vorgesetzt, die musst du jetzt einfach fressen und musst das hinnehmen, weil irgendein Brief verloren gegangen ist in der Korrespondenz, in dem Buch oder sonst was. Und das übernimmt er halt. Man kennt halt auch, dass dieser Carpenter ein riesiger Lovecraft-Fan ist und diese Sachen auch eben auch mit einbaut, dass er Sachen so vage hält, dass er da bestimmte Sachen voraussetzt, die du gar nicht wissen kannst und du sitzt dann drin und sagst, ja, scheiße, habe ich was verpasst, wie es jetzt eben dir geht, ich verstehe dich voll.
Ja, wobei es mir nicht so gegangen, dass ich sage, okay, ich komme jetzt mit dem Monster gerade rein von der Handlung her nicht klar. Ja, also, dass man da was fällt, sondern ist, ja. Aber
du hast es gerne mehr gesehen im Endeffekt und so, oder?
Ja, man hätte mich da vielleicht ein bisschen mehr von den anderen Charakteren an die Hand nehmen müssen, um mir zu erklären, du, jetzt pass mal auf, wir machen jetzt Folgendes. Ich mache das und deswegen.
Okay. Aber ich finde es schon so geil am Anfang, wo es dann heißt, in dieser Anstalt, wo er dann anschreit, so in die Luft, wo man dann schon gespannt, okay, da ist irgendwas passiert, was ist da los? Und schreit dann rum, das ist aber ein erbärmliches Ende, das du geschrieben hast und so. Dann denke ich mir, oder habe ich mir damals schon als Kind gedacht, was ist denn jetzt da los? Wenn du wirklich da in das Geschehen so reingeschmissen wirst und wenn du es dann spannst, wenn du den Film dann gesehen hast und lässt das noch mal Revue passieren oder sechste Film dann zum zweiten Mal und sagst, deswegen schreit er da rum und schreit irgendjemand an und man weiß dann, wen er dann anschreit und wem er das Ganze vorwirft und dann finde ich es eigentlich sehr lustig.
Sehr lustig.
Ja, schon.
Ich finde den Film auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Es gibt manche Elemente, da war ich mir dann nicht ganz sicher, ob das nicht irgendwie vom John Carpenter selber gespielt wird.
Okay.
Und zwar gleich bei der ersten Szene mit dem Fahrradfahrer, nicht der jugendliche Fahrradfahrer, sondern dann der alte Mann. Habe ich mir gedacht, hat er sich den Spaß erlaubt und hat den selber irgendwie gespürt, hat sich nur Masken aufgesetzt.
Ja.
Aber ja,
ich cool. Wundert als Mini, weil der schaut ja schon immer wieder alter Mo aus. Der war ja noch nie jungs wie der Leslie Nielsen.
Ja.
Es ist also, es gibt ja, den hat er davor gemacht, also mitgemacht, Bodybags. Und da spielt er quasi so eine Art Cryptkeeper, wie bei Geschichten aus der Gruft. Und den spielt der Carpenter selber. Und so wie der da ausschaut, sagst du, ja, das kann dieser Radlfahrer, kann das genauso sein.
Ja, genau.
Ja.
Sehr cool. Und ich finde auch, in den ersten paar Momenten, wo sie in dieser Stadt dann ankommen, habe ich irgendwie voll die Silent Hill-Vibes gehabt.
Mhm.
Es ist zwar nicht so neblig, aber nichtsdestotrotz, vom Sound her, der da gespült wird, habe ich irgendwie gedacht, boah, das ist gerade irgendwie voll gruselig.
Ja.
Und wenn es jetzt gar neblig werden würde, dann würde ich nur noch so ein bisschen auf dieses Geklimper dann warten, das dann bei Silent Hill immer wieder kommt.
Apropos Geklimper, es ist ja auch so, dass der Soundtrack an sich ja auch nicht mehr ganz so Synthi-lastig ist wie sonst. Wie es ja davor, meine ich, das ist ja letzter Langfilm in der Zeit, war dann Prince of Darkness und der war ja noch voll Synthi-gebrumm. Und in dem Film ist er dann schon eher in Richtung 90er üblich so auf den normalen, herkömmlichen Soundtrack oder Score gegangen. Und das kennt man dem Film, finde ich, schon auch. Und ich glaube aber, dass zu dieser Zeit dieses Synth-mäßige einfach nicht mehr in war. Und das hätte in dem Film auch, glaube ich, nicht einpasst. Da passt jetzt dieser herkömmliche Score besser, weil die Atmosphäre ja ganz andere ist wie in seinen alten Filmen.
Ja, also hat mich jetzt tatsächlich nicht gestört.
Ja.
Oder wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Das ist mir zum Schluss dann nochmal gekommen, weil ich mir dann gedacht habe, eigentlich sehr untypisch für einen Carpenter, aber ist ja auch schon dieser rockige Sound der am Anfang. Also ja, zumindest für mich ist das sehr untypisch.
Das stimmt, ja. Ja, und das ist ja dann auch sehr cool, wenn dann schließlich die ersten Sachen da in diesem Dorf in Hobbs End quasi da verändern und so. Das ist dann schon so ein bisschen so, der Wahnsinn fängt so ganz leicht an und eskaliert dann immer mehr. Und das finde ich machen sehr cool. Auch bestimmte Figuren, die sich dann verändern im Film, wie diese alte Dame in diesem Hotel, in dem sie einchecken. Da gibt es auch eine sehr coole Anekdote, also kurz ein kleiner, weil dieses Hotel heißt Pickman's Hotel quasi und Pickman's Model ist eine Geschichte vom H.P. Lovecraft.
Ah.
Und die alte schaut wirklich cool aus. Ich war aber als Kind, also ich hätte jetzt den Film, ich glaube, dass ich jetzt 10 Jahre nicht mehr gesehen habe. Ich habe immer gemeint, dass diese alte Dame, von der Lynn Shake gespielt wird aus Insidious, die war jetzt ein bisschen überrascht, dass das eine andere alte Frau ist. Aber es gibt noch mehrere alte creepy Frauen als wird Lynn Shake.
Irre, oder?
Ja. Und wird es wirklich so geil, wirklich, es häuft sich ja die Kacke an. Und der Sam Neill bleibt ja dieser Skeptiker, dieser Zyniker und er lust sich auf gar nichts ein, gell? Also er ist wirklich so Mulder von Akte X mäßig. Scully, so dieser Die-Hard-Skeptiker, wo du sagst, er kann jetzt fast schon kommen, wo es mag, und er weiß immer noch eine Antwort drauf, oder er kann es immer noch nicht eingestehen. Und ist er wirklich dann bis zum Schluss, wo du sagst, ja, jetzt hat er es dann endlich gecheckt, der Grippe.
Ah, na, da gibt es ja schon in der Mitte vom Film eine Szene und das finde ich so geil, wie er gerade wieder seine Zigaretten im Mund nimmt.
Ja.
Und dann fällt es ihm fast raus, weil er es nicht fassen kann. Und das ist echt cool. Und in dem Film, da merkt man, dass man früher einfach überall rauchen hat dürfen.
Ja,
weil egal wo er ist, also auch im Beichtstuhl, der wird dann erst weggeraucht.
Ja. Voll krass. Ist ja dann cool, in diese Stadt, in dieses Hobbs End, in das da vorne, das ist ja quasi in New Hampshire, hat es geheißen. Und das ist ein Bundesstaat in New England, wo die ganzen Geschichten vom H.P. Lovecraft spielen.
Okay.
Und auch sehr cool fand ich auch dieses, das bin ich jetzt erst im Abspann draufgekommen, dieser Bur, der das Radl fährt, am Schluss der Zeitungsjunge quasi, das ist der Hayden Christensen, der in die Prequel-Trilogie von Star Wars an Anakin Skywalker spielt.
Ja.
Verrückt, oder?
Ich ja, hast nicht du nicht nicht. Ich hab gesagt, schau, der Darth Vader ist da.
Okay.
Nein, ich hab's dann nachlesen müssen.
Ah, okay. Ich überhaupt nicht drauf gekommen. Da hab ich mir nur gedacht, wo ich das... War das der alte Mo? Haben sie den geschminkt? Also der Carpenter, wo du gesagt hast.
Ja.
Und der Weib ist das ja ganz am Schluss, gell?
Da sieht man mal, wie verrückt der Film eigentlich wirklich ist.
Ja,
also vor allem dann, wenn er meint, jetzt ist er safe, dann kommt er nur Darth Vader auf dem Radl.
Genau so schaut's aus.
Mit Karten in die Speichen.
Ja, so richtig Ami-Style. Vollgas. Und dann zum Beispiel auch der Ablauf auch von der Geschichte. Wenn es zum Beispiel in der Kirche sind, diese Erklärung, wie das in der Kirche abgelaufen ist. Dass da quasi schon mal ein anderes Gebäude gestanden ist, das liegt quasi drunter und ein anderes Gebäude ist drauf, aber drunter hat noch diese Räume von früher und so. Das ist ja da alles voll krass Lovecraft. Da gibt es eine Geschichte zum Beispiel, pass auf, der Alchemist heißt die. Und da geht es quasi auch darum, dass einer in ein Haus kommt, das erbt er, und da ist quasi noch ein Brand auch wieder ein Haus draufgekommen. Und dann stellt sich quasi raus, dass einer in diesen Katakomben drunter, dass der noch lebt da seit Urzeiten. Und dieser Alchemist ist quasi unsterblich und so. Und der neckt dann diesen neuen Mieter und oder diesen, der das Haus geerbt hat. So. Und das sind halt lauter so Anspielungen, was du sagst, wenn du ein bisschen mit diesem Övre vom Lovecraft auseinandergesetzt hast, dann kennst du da so viele Sachen raus, die da verarbeitet worden sind. Und das ist halt wirklich ganz, ganz toll. Das machen sie echt super.
War das irgendwie so Anfang der 90er einfach Trend, dass man da nochmal viele Lovecraft-Sachen dann irgendwie aufleben hat lassen?
Anscheinend, weil es sind da einige Sachen eben auch rausgekommen. Und ich weiß jetzt nicht direkt, weil jetzt, wo du das sagst, fällt es mir ein oder auf. Da ist einiges gekommen in den 90er, ja, da hast du auf alle Fälle recht. Zum Beispiel The Resurrected, das ist ja eine Verfilmung von Charles Dexter Ward. Ganz eine tolle Verfilmung aus den 90er. Oder Necronomicon ist rausgekommen. Bride of Reanimator. Ja, einiges, da hast du recht.
Ja.
So wie eben kurz vor der Jahrtausendwende ganz viele Satanisten- und Weltuntergangsfilme rausgekommen sind.
Stimmt, stimmt, ja.
Ja, mit End of Days oder Stigmata oder lauter solche Sachen.
Ja, mir ist jetzt gerade eingefallen, weil ja bei, das weißt du ganz bestimmt auch, bei Digimon der zweiten Staffel,
ja, also
Digimon Adventures, da gibt es ja auch eine Folge, ja, die sehr Cthulhu-artig ist.
Echt?
Ja.
Okay.
Also wirklich, ist kein Scheiß. Habe ich ja schon mal in die Alex erzählt.
Okay. Der zieht sich, also Cthulhu zieht sich aber auch wie Rotz am Ärmel durch die ganze Geschichte. Also ob Film, Hörbuch, Hörspiel oder sonst was. Weil ich habe erst mit meinem Buben Ghostbusters gehört, die Zeichentrickserie.
Ja.
Und da gibt es auch eine Folge, wo die Ghostbusters auf das Necronomicon treffen und dann die Auferstehung vom Cthulhu verhindern müssen. Und dann heißt es übrigens Cthulhu, wie du immer sagst, Gesundheit. Aber da sitze ich dann auch mit meinen Kindern da und denke, oh geil, tolle Geschichte, erzähl weiter, Hörspiel, mach weiter.
Ja, irgendwie, da kommt mittlerweile viel zu wenig raus. Also eigentlich sollte man da in den ganzen Serien und Filmen, die jetzt rauskommen, eigentlich jeder dritte Film sollte mindestens irgendwie H.P. Lovecraft-mäßig angehaucht sein.
Das war natürlich super. Und wenn es dann nur gut rübergebracht wird, warum nicht? Warum nicht?
Aber ja, wir haben ja ganz zu Beginn der Folge auch gesagt, es gibt da sehr viele Stephen King-Referenzen, weil ja eben dieser Sutter Kane da so ähnlich gefeiert wird wie der Stephen King.
Ja.
Und da hätte ich mir tatsächlich auch noch mehr Referenzen zu dessen Arbeiten gewünscht.
Ja.
Weißt du schon auch, dass vielleicht der Sutter Kane irgendwas über einen dunklen Turm geschrieben hätte oder vielleicht halt auch über einen Clown. Also da fand ich es tatsächlich dann ein bisschen schade. Andererseits verweisen sie ja im Film auf diese Ähnlichkeit zum Stephen King. Und ja, dann wäre es schon wieder natürlich seltsam gewesen, wenn man dann sagt, ja okay, es gibt einen Stephen King eigentlich tatsächlich in der Welt und dann bringt er da was Ähnliches raus. Aber nichtsdestotrotz, das hätte ich mal tatsächlich dann auch nur ein Stück weit mehr gewünscht.
Ja, jo, das kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. Und dann gehen wir gleich zum Schreiberling. Da haben wir eine deutsche Mithilfe im Film, und zwar einen Jürgen Prochnow. Das deutsche Urgestein. Was sagst du, hat er das geil gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann erst die ganze Zeit spekuliert, woher kennt man denn den? Dann ist es mir irgendwann eingefallen, ich kenne den aus Bierfest.
die Hälfte Deutschland, die das hört, die fährt jetzt gerade das Monokel aus dem rechten Auge. Geil, das wird so cool, mit sowas habe ich jetzt nicht gerechnet. Bierfest. Der hätte jetzt gesagt, der Ralf Müller oder so, aber okay.
Ja, und natürlich hat er noch in diesem unbekannten Film mitgespielt, namens Das Boot.
Das Boot? Kennt keine Sau.
Ja, eben.
Ich glaube, 2001 Odyssee durchs Weltall. Kennt keine Sau. Diesen Alien-Klampf.
Eben, wo er den Tanzwettbewerb mit den Aliens mitmacht.
Ja. Und da finde ich es halt auch wirklich so geil, dass dann diese Erklärung, dass er quasi diese großen Alten da quasi, diese Elder Gods, er das Ei geben, was er schreiben soll und dann sein geschriebenes Wort quasi für das Ende der Welt und die Auferstehung von diesen Monstern verantwortlich ist. Und ja gut, nur mehr Lovecraft geht einfach nicht. Aber allein die Tatsache, dass er quasi so diese ausführende Instanz ist und er da über mehrere Bücher hinweg quasi das vorbereitet und sich die Leute dann auch verändern. Eben auch dann diese Anspielung an The Substance zum Beispiel mit dem Aung, mit dem zweiteilten Aung, das haben wir ja auch. Die Leute, die verändert werden durch die Werke vom Sutter Kane, kriegen ja dieses gespaltene Auge, das gespaltene Pupille. Das haben wir ja quasi in der Substance auch. Da habe ich mir gedacht, ha, schau her, Coralie Fachin hat sie mir wegen der Carpenter mit angeschaut.
Ja, genau. So rum ist die Referenz. Also nicht die Mächte des Wahnsinns haben sie schon 30 Jahre in die Zukunft teleportiert, um sie der Substance zu schauen. Hey, ja, das machen wir mir auch. Ja, aber dann als, ja. Richtig, richtig geiler Effekt, wo man am Anfang da sitzt und sie denkt, boah, fuck, in was für Richtung geht denn das? Also echt strange.
Ja. Und dann auch diese, wie gesagt, ich habe ja da eben auch mehr im Kopf gehabt, dass man sagt, okay, Carpenter ist eher einer, der blättertechnisch vielleicht jetzt ein wenig mehr draufgehalten hätte, zumindest in der Postszene, aber da ist ja der Film eben auch total fast blutleer, sage ich jetzt mal. Da ist jetzt wirklich nicht viel los, da wird nicht draufgehalten. Aber ich habe tatsächlich diese erste DVD, die ich von dem Film gehört habe, damals vom Real, die hat FSK 18 Flatschen hinten drauf gehabt und war viel Pressung. Die haben den quasi, die erste Auflage, weiß ich nicht, wie viele Milliarden Stück, die haben quasi mit der FSK 18 vertrieben worden, obwohl der Film nur eine FSK 16 hat. Da schon.
Oh, sowas gibt's auch.
Kein Schmarrn.
Oh, krass. Eine Szene ist drin, die ist für mich blutig genug und das war eigentlich schon fast der Grund, dass man dann wieder abbricht.
Okay.
Und zwar die armen Kinder, die verfolgen doch die ganze Zeit den Hund.
Oh Gott. Ja, stimmt.
Und dann sieht man den Hund nochmal und dann hat er nur noch drei Haxen.
Oh, haben sie einen gegessen.
Das war nicht schön. Der arme Hund.
Haben sie einen gegessen.
Das war nur Australian Shepherd.
Wegen dem Film ist quasi, er hat einmal mein Vater in die Schule reinkommen müssen. Da haben wir Razzia gehabt in der Schule, wegen Pornoheftel in Schulranzen der Kinder. Da weiß ich, da waren wir siebte, achte Klasse oder irgendwie so. Da haben wir halt jeder seinen Schulranzen aufmachen müssen, weil irgendwo ein super anonymer, cooler Tipp hergekommen ist, dass irgendjemand von uns pornografische Zeitungen in seinem Rucksack hat und die an andere Kinder verkaufen oder zugänglich machen oder sonst was. Tja, was finden sie natürlich bei mir? Keine pornografische Zeitschriften, sondern VHS-Kassetten.
Noch schlimmer. Und dann nicht einmal Pornos.
Nein, null. Das war einmal From Dusk Till Dawn. Und natürlich die ungeschnittene Fassung damals schon, eh klar. Und eben die Mächte des Wahnsinns. Gerade der war, von Dusk Till Dawn war die Original-VHS quasi. Und die Mächte des Wahnsinns war, jetzt weiß ich nicht mehr, ich glaube, der war vom Fernseher aufgenommen. Aber natürlich schön beschriftet mit einem Bettler aus der Fernsehzeitung und so. Und dann hat es gesagt, du da, was ist denn das los? Da hat er gar keine Pornos. Da sag ich, nein, Pornos habe ich nicht so, ich schaue lieber auch noch Horror. Ja, geh mich mit ab zum ins Rektorat. Ja, dann steht er und hat's geheißen, jetzt rufst du deine Eltern an. Ja, toll. Da waren meine Eltern schon geschieden zu der Zeit und dann hat's geheißen, ja, jetzt musst du mir jemanden anrufen. Meine Mama in der Arbeit, mein Papa ist selbstständig. Und dann habe ich natürlich den noch gerufen. Ah, wegen so einem Krampf muss ich jetzt auch noch kommen, hat's geheißen.
Hast du aber keinen Ärger gekriegt, oder?
Nein, nicht wirklich. Da hat's dann, er wollte mir dann draußen, es war das Lustige, es war eine Pause und ich bin draußen und sage, hey Papa, alles klar. Und so, dann, ja, da nimm's. Ich sage, nein, du kannst mir jetzt schon wieder einen Tipp drücken, nimm's mir noch. Was ist denn los? Das muss noch mehr abnehmen, du musst noch mehr einer von. Natürlich also, die Assi-Familie, der Bub mit den Gewaltvideos.
Ah, Mann, und wegen dir machen es dann solche Dokus wie
Mama-Papa-Zombie. Genau, er konnte nichts sagen außer Mama-Papa-Zombie, der arme Mike. Ja, Story of my life.
Ah, schön.
Ja, kannst du auch mehr ein Buch schreiben, das hat Leute bestimmt auch wahnsinnig machen, glaubst
du? Bestimmt. Aber ich würde sagen, wir spoilern jetzt nicht das komplette Ende von dem Film. Auch wenn der Film übrigens von 94 ist, also das heißt, der hat jetzt schon 30 Jahre und mehr auf dem Buckel.
Wahnsinn. Brutal.
Von dem her, klare Empfehlung, schaut sich das Ding an.
Ja.
Und wir sagen eigentlich nämlich jetzt nur zu unserem Fazit, unsere Tops und Flops.
Genau. Wir fangen an.
Zu ihr. Ja, du.
Ich fange an.
Ja.
Wo es mein absolutes Flop ist, ist, wo sie fast in jedem Film hasst, weil ich nicht glauben kann, dass das wirklich funktioniert, und zwar das Auto kurzschließen in Amerika. Also wenn jetzt einer sagt, der steckt jetzt da das Messer ein, dreht es um und startet sein Auto, oder er reißt einfach diese Abdeckung vom Lenkradl ab und fieselt da umeinander und kann dann gleich das Auto starten, sowas nervt mich immer zu Tode, das kann kein Mensch. Das kann kein Mensch, vor allem nicht er, der Versicherungsdantler, er, der Sam Neill.
Wie Eine oft Scheiße. Bist du schon mit amerikanischen Autos gefahren?
Wenn du mich jetzt ganz ehrlich fragst, mit zwei.
Ach so, okay.
Also das ist jetzt die Folge für meinen Vater. Servus und habe der, wenn er zuhört. Schöne Grüße. Ich glaube es zwar nicht. Aber der hat aber ganz viel mit Autos tantelt, mit amerikanischen und herrichten, geholt aus Amerika, verschifft und dann hergerichtet und so Pickup aus die, weiß ich nicht, 50er und 70er Jahren, weil die cool sind natürlich. Da hast du dann Sprit direkt durch die Leitung durchgelaufen, wenn du das startst. Und da bin ich mal mit so einem Ding gefahren. Also die Dinger sind gar nicht so leicht zum Runterbringen. Also du schaust dir das natürlich schon an, weil ich habe natürlich zu der Zeit ja schon etliche Filme gesehen. Und dann denkst du, ja, sowas geht nicht. Also wenn jetzt einer von da draußen sagt, was redet denn der Mike für einen Scheiß, ich starte mein Auto nur so, dann bitte schreibt mir das, dann glaube ich es. Wirklich. Aber am Senil glaube ich es auf keinen Fall. Und was mir auch, was ich auch nicht mag, ich bin immer kein Freund von diesem und täglich grüßt das Murmeltier-Effekt. Und wenn dann dieser Trend versucht, aus Hobbs End raus zum Thema und dann immer wieder drin landet, das nervt mich irgendwann. Und das ist ja doch sehr ausufernd. Oft haben wir gedacht, ja, vielleicht tut es ein paar Mal weniger, das ist vielleicht auch.
Ja. Das ist das, wo ich halt dann sage, da verliert er mich dann auch irgendwann.
Ja, kann ich verstehen. Er kommt zwar dann ab dieser, ich sage jetzt einfach nicht ganz kryptisch, diese Kreuzungsszene.
Ja.
Wenn er an der Kreuzung ist, dann sage ich, okay, jetzt läuft es wieder normal und jetzt läuft es dann auch auf diesen Climax am Schluss raus. Aber bis zu dahin wirkt es fast ein bisschen wie Füllmaterial, ist es aber eigentlich auch nicht, weil er möchte diesen Wahnsinn und dieses Unberechenbare ein wenig rüberbringen. Aber mir persönlich nervt es leider.
Ja, also kann ich absolut verstehen. Jetzt Schön. Bin ich gespannt, was ist dein Top?
Dieses Verarbeiten und das Verschmelzen von Werken von drei Leuten quasi, von ihm selber, vom Carpenter, der sich in dem Film fast schon selber reingeschrieben hat, als kettenrauchender Unsympath, dann der Lovecraft und der Stephen King und dieser Hybrid aus den drei Sachen, gepaart mit dieser 90er-Atmosphäre, macht für mich den Film unglaublich unterhaltsam. Und jetzt, wie gesagt, ich habe mir jetzt die letzten Jahre sehr viel mit Lovecraft auseinandergesetzt und habe jetzt den Film nach 10 Jahren wieder mal gesehen. Und dann hat mir jetzt noch viel mehr Sachen eben aufgefallen. Und das ist wirklich so eine richtige Liebeserklärung. Und als Fan sitzt da und sagst, ja, da hat einer wirklich das verstanden, was er macht und hat das wirklich auch würdig umgesetzt. Und deswegen gefällt mir auch der Film so gut. Genau, das mag ich gern. Jetzt kommst du.
Boah, fuck. Hätte ich anfangen sollen. Wie soll ich jetzt gegen so ein tolles Fazit da anstinken? Das ist ja...
Das tut mir leid, Kirby.
Also top, muss ich sagen, finde ich die Artworks ziemlich geil, die da kreiert haben in dem Film. Sieht man auch mal, wie er in dem Büchergeschäft drin steht. Und mit so einem Aufsteller, wo halt dann auch so ein Fischmenschen ähnliches Viech dann diese Bücher hält und dann auch die ganzen Cover. Es schaut mega gut aus und ich weiß jetzt nicht genau, ob es da irgendwie mittlerweile ein Mediabook oder so davor gibt, wo halt dann vielleicht so ein Cover, also eins von diesen Artworks als Cover dann drauf ist. Das
leider nicht.
Wäre aber ein toller Tipp an, absolut, wenn wir immer die Rechte gehören.
Absolut. Es ist ja auch so, dass dieses Cover, wo du sagst, von Hobbs End, von dem Buchcover, das schaut ja auch schon aus wie das Sam Neill. Sei mir nicht besser. Diese Figur, wo er dann auch mal in der Straßenschlucht steht und dieses Poster da nimmt. Ja. Das ist nicht dein Gesicht. Checkst du das nicht?
Ja, super. Also echt ganz, ganz, ganz toll.
Ja.
Die anderen tollen Sachen habe ich ja vorhin gerade schon gesagt. Also mit dem Monster und das Schauspiel von Sam Neill, das muss man auch nochmal erwähnen. Und Flop, ja, wie schon gesagt, er hat mich ab der Hälfte von dem Film leider Gottes immer wieder verloren und das finde ich so schade, weil gerade der Anfang, da fiebert man dann gleich mit, da denkt man sich dann, ja okay, warum dran jetzt so durch, wo ist der, was hat das jetzt auf einmal mit diesen Visionen zu tun und ich habe ja dann auch schon gesagt, dann kennt man die in diesen Ort und ich denke mir, boah, fuck, Silent Hill, krass. Und dann, weiß ich nicht, ab der Hotelszene, wo sie sich dann mit der Alten da unterhalten und dann der erste Schnitt hin, wo die dann, also wo dann der nächste Dialog am Zimmer kommt, weiß ich nicht, da immer wieder hat er mich dann verloren. Der Sam Neill nimmt die zwar dann bei der Hand, aber ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir diese zweite Hälfte zweimal anschauen müssen.
Okay. Habe ich jetzt aber auch mittlerweile öfter gehört schon, dass diese Leute oder mehrere Leute so empfinden. Also wundert mich jetzt eher weniger.
Okay.
Ja, muss ich schon sagen. Und jetzt gerade zur Vollständigkeit halber, weil jetzt dann bestimmt ein paar Leute da sitzen und sagen, ja, aber über den Charlton Heston haben sie nichts gesagt. Muss man auch nicht. Das ist der Verleger quasi. Den kennt man ja aus Ben Hur und wie hört es der andere Schmarrn? Planet der Affen? Den kennt man. Der wollte der Carpenter unbedingt einmal mit dem zusammenspielen. Oder mit dem Arbeiten. Und dann hat er ihn da in diese Rolle reingepackt. Und auch sehr cool ist der Wilhelm von Homburg. Kennst du den?
Na,
Weiß dieser, gar nicht, das ist dieser Vater im Film, der sich quasi dann den, um seinen Kopf erleichtert.
Ja.
Der mit der rauen Stimme. Das ist der Vigo von Ghostbusters 2. Der Karpate.
Ja.
Hieß er nicht auch Vigo der Penner?
So wie du 2001 Odyssee im Weltraum noch nicht gesehen hast.
Sagst du mir jetzt, du hast Ghostbusters 2 noch nicht gesehen?
Hab ich Ghostbusters 2 noch nicht gesehen.
Cool. Cool. Gut, aber das ist bei Kinderfilmen, die muss man als Kind gesehen haben.
Ja, also du, ich habe eine furchtbare Kindheit gehabt.
Ja, ich war schon das Gefühl mit anderen Kindern, ich war schon, du arme Sau. Aber ich mag den gern, also der hat nicht viel Rollen gehabt, der Wilhelm, aber den mag ich. Also das ist also ein richtiges Charaktergesicht und der macht es als Vigo natürlich auch super und hier den Film adelt er auch, weil so als dieser Stichwortgeber im Film finde ich den cool.
Ja, definitiv. Schaut ja so aus, als hätte er die ganze Zeit Masken auf.
Das, ja, aber der schaut wirklich so aus.
Sehr schön. Dann gehen wir natürlich zu unserer nächsten Bewertung,
ja,
der Triple Threat. Und mein lieber Mike, haben wir in diesem tollen Film Titten?
Nein, nicht Ohren.
Boah, Wahnsinn. Hm. Oder wir haben es vielleicht nicht gesehen, vielleicht hat das eine oder andere Monster schon ähnlich wie wieder bei The Substance an der Stelle einen Euter, wo er nicht unbedingt hinkehrt.
Ja, das wissen wir jetzt nicht, gell? Nein, aber keinen Standard normal weiblichen Busen. Nix.
Das gleiche bei den Trompeten?
Haben wir nichts. Nur Tentakeln, aber keine Trompeten.
Und tote Tiere?
Oh, da passe ich nie auf, weil es mir total wurscht ist. Das ist jetzt mal wieder dasselbe. Aber ich sage jetzt nein.
Ja, fast eben. Also wie schon gesagt, der Hund wird ziemlich stark lediert, aber er ist zumindest hat man nicht tot gesehen.
Okay. Passt. Ja gut, aber Hauptsache er kommt noch vor. Aber da die Welt ja sowieso untergeht, ist ja wurscht.
Eben.
Ja, die werden ohne gleich schlecht behandelt.
Ja.
Aber ich muss echt besser aufpassen. Ich habe schon gesehen, ich muss echt mit den Viecher besser aufpassen.
Ja, so ist es.
Ja. Aber wenn es oft nicht so direkt passiert, wie jetzt zuletzt bei Wenn Evil Lurks oder so, wo ich sage, ja, ein Strich auf der Liste, ein T auf der Liste. Jetzt bin ich, das ist der Film geworden, ich denke mir wieder, verdammte Scheiße, jetzt ist der Viech gestorben. Naja, gut. Wir wissen ja, auf jeden Fall.
Mussten da halt einfach nur mal anschauen.
Ja, gern. Schaust du nochmal an?
Die Mächte des Wahnsinns?
Ja.
Ich denke schon, ja. Also, ja, wo ich jetzt das zweite Mal die zweite Hälfte gesehen habe, hat er mir. Also, das habe ich ja dann auch entsprechend dann alles verarbeitet,
ja,
und gut aufgepasst. Fand ich gerade das Ende, und wie schon gesagt, wir spoilern ja jetzt nicht,
ja,
echt geil. Und so also wie du eben gesagt hast, wenn man sich den Film dann nochmal anschaut, dann kann man da bestimmt einige Sachen nochmal ganz anders wahrnehmen.
Auf jeden Fall. Und vor allem, es ist ja auch cool, dass der Film lässt ja als Zuschauer dann mit dem Wahnsinn zurück im Endeffekt, weil ja dann der Ding sagt, dass Sam Neill, es lesen ja nicht alle Bücher und es werden ja nicht alle wahnsinnig. Und dann sagt der andere, ja, aber es gibt einen Film. Und dann, wenn der Film gore ist und dann setzt der Abspann ein, dann wird dir als Zuschauer dann gewahr, dass du sagst, oh Gott, jetzt habe ich genau das gesehen. So sollst du den Film dann eigentlich schauen, dass du am Schluss dann da sitzt und sagst, okay, die dritte Wand, die vierte Wand wird jetzt geöffnet und du bist jetzt quasi einer von denen, du müsstest jetzt auch wahnsinnig werden. Boom.
Und da können wir natürlich dann wieder auf die Referenz vom Anfang, so wie die Welt momentan ist.
Ja.
Könnte sein, dass da gewisse Leute die Mächte des Wahnsinns sich reingezogen haben.
Ja, das kann gut sein.
Zum Schluss sollte man vielleicht nur ganz kurz nur erwähnen, du hast es glaube ich auch mal gesagt, Filmbudget waren 14 Millionen Dollar.
Ja.
Eingespielt hat er nur 9. Dadurch hat es wahrscheinlich dann angefangen, dass der John Carpenter irgendwann gesagt hat, hey, wisst ihr was, es macht eigentlich so keinen Spaß mehr.
Ja, es hat gebröselt, ja.
Aber wir haben wieder mal einen weiteren Film der John Carpenter Mike und Corby-Reihe behandelt.
Ja, und vielleicht schafft man nächstes Mal Prince of Darkness, die Fürsten der Dunkelheit, einer von meinen absoluten Favoriten und unterschätzten John Carpenter-Filme.
Ja, dann bin ich da schon gespannt. Ich glaube, du hast das letzte Mal auch schon gesagt.
Ja.
Bei The Fog.
Das kann sein. Aber das ist die Spannung ein wenig hochhalten. Weil Leute sagen auch, hey, jetzt wollen wir endlich dann Prince of Darkness hören von den zwei.
Und irgendwann machen wir dann einfach nur mehr Erfolge über was wir schon besprochen haben.
Ja, oder über den Elvis-Film mit dem Kurt Russell.
Ja, bitte.
Ja, oder wenn wir es dann wirklich dreckig haben wollen, dann machen wir mit Ghosts of Mars. Die aber auch besser ist als, die allgemeine Wahrnehmung. Weil sonst findet man allebei alles ist super, wo es allebei so in die bisschen so in diese trashige Exploitation-Richtung geht und bei Ghosts of Mars darf man uns dann alle aufführen, weil der Film scheiße ist. Aber da reden wir dann einmal, wenn es soweit ist, weil der Gerard fast ein bisschen verteidigt.
Okay, ich bin gespannt.
Ja.
Ansonsten schreibt ihr uns in die Kommentare, habt ihr schon mal die Mächte des Wahnsinns gesehen? Was haltet ihr von dem Film? Genau. Und ansonsten, wenn nicht, schreibt es drunter, ob wir euch jetzt heiß gemacht haben oder nicht.
Genau so schaut es aus. Und ob euch die Folge, die ihr jetzt sogar gehört habt, ob euch die wahnsinnig gemacht hat, könnt ihr auch drunter schreiben.
Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt.
Ja, heute ist es leicht. Auf alle Fälle der beste Podcast von Hobbs End.
Ja, den der Sutter Kane geschrieben hat.
Yeah, so schaut's aus.
Dann
bis zum nächsten Mal. Servus und habe die Ehre.
Tschüss.